100 Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
Oktober 2003. Im Mittelmeer ist Containerschiff BBC China mit Kurs Richtung Tripolis unterwegs. Die Besatzung vom Schiff hat keine Ahnung, dass sich unter ihrem geladenen Frachtgut auch Container befindet, wo Libyen zur Atommacht machen sollen. Die Container enthalten Tausende von Bestandteilen für Zentrifugen, die für die Hochanreicherung von Uran verwendet werden. Plötzlich wird der Kapitän vom Schiff per Funk kontaktiert. Er soll mit dem Schiff augenblicklich Kurs auf den Hafen von Tarent, einer Küstenstadt in der Region Apulia, nehmen. In Tarent wird BBC China von italienischen und amerikanischen Marineoffizieren sowie von mehreren CIA-Agenten in Zivil in Empfang genommen. Am Kapitän wird eine Liste mit 5 Containern übergeben, die vom Schiff entladen werden sollen. Es dauert eine Weile, bis auf dem grossen Schiff die Container gefunden und an Land gehoben werden können. Nachdem die Container entladen sind, wird BBC China wieder auf ihren Weg nach Tripolis geschickt, mit der strikten Anweisung, niemandem etwas vom Zwischenhalt in Tarent zu erzählen. Die Entladeaktion, wie sie im Buch «Fallout» von Catherine Collins und von Douglas Franz beschrieben wird, hat Folgen. Die Amerikaner und Briten konfrontieren mit dem Fund den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi, der daraufhin die Einstellung von seinem Atomwaffenprogramm bekannt geben muss. Ebenfalls fällt mit dem Fund auf der BBC China das Netzwerk von Abdul Qadir Khan zusammen. Der Abdul Qadir Khan gilt als Vater der pakistanischen Atombombe. Nachdem es ihm 1998 gelungen ist, Pakistan zur Atombombe zu verhelfen, hat er sein Wissen zu Geld gemacht. Er hat ein internationales Netzwerk an Zulieferern und Ingenieuren aufgebaut und für viel Geld weitere Länder wie Nordkorea, Iran oder eben auch Libyen mit Technologie zur Herstellung von Nuklearwaffen versorgt. Nach dem Fund auf der BBC China werden mehrere Mitarbeiter vom Khan im Beschaffungsnetz verhaftet. In Malaysia wird der Sayed Abu Tahir bin Buhari verhört. Er gilt als rechte Hand und Geldwäscher von Qadir Khan. Der Tahir gibt der malaysischen Behörde umfassend Auskunft über das Khan-Netzwerk. Dabei kommen auch Verbindungen in die Schweiz ans Licht. Die malaysische Behörde veröffentlicht am 20. Februar 2004 einen Bericht über die Erkenntnis von ihrer Untersuchung, aus dem herausgeht, dass der Rintaler Friedrich Tinner und seine 2 Söhne Urs und Marco Tinner im Khan-Netzwerk eine zentrale Rolle gespielt haben.
Switzerland Friedrich Tinner, mechanical engineer, alleged to have had dealings with the nuclear arms expert since 1980s. Friedrich Tinner was reported to have prepared certain centrifuge components, including safety valves, and he sourced many of the materials that were made in several companies in Europe. Friedrich Tinner did not keep the stock himself, but arranged for the supply to reach Dubai and then on to Libya.
In der Folge fangen die Schweizer Behörden an, gegen Tinners wegen Verstöße gegen das Kriegsmaterialgesetz und das Güterkontrollgesetz zu ermitteln. Am 13. Oktober 2004 eröffnet die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Marco und den Urs Tinner und später auch gegen den Friedrich Tinner. Daraufhin wird der Urs Tinner von Deutschland in die Schweiz ausgewiesen und am 2. Juni 2005 in Untersuchungshaft gesetzt. Nach knapp 2 Jahren stellt der Urs Tinner ein Haftentlassungsgesuch. Der Urs Tinner macht geltend, dass gegen ihn kein ausreichender Tatverdacht besteht und er deshalb sofort aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Das damalige eidgenössische Untersuchungsrichteramt sowie in der Folge auch das Bundesstrafgericht weisen das Haftentlassungsgesuch von Tinner ab. Der Fall kommt vor das Bundesgericht. Das Bundesgericht fasst nochmal zusammen, welche Verdachtsmomente gegen den Urs Tinner das Bundesstrafgericht in seinem Entscheid ausgeführt hat. Beschwerdekammern haben festgestellt, dass der Vater Friedrich Tinner über technisches Know-how im Bereich der Urananreicherung verfüge, ins pakistanische Urananreicherungsprogramm involviert gewesen sei und aus dieser Zeit Geschäftsverbindungen zum Abdul Qadir Khan unterhalte. Im Jahr 1998 hat der Khan ein Projekt initiiert, um Libyen zur Entwicklung von Nuklearwaffen zu verhelfen. Der Marco und der Urs Tinner sind im Rahmen von dem netzwerkartig konzipierten internationalen Projekt dafür zuständig gewesen, wesentliche Komponenten von Gas-Ultrazentrifugen herzustellen.
Diese Hightech-Geräte dienten dazu, in mehreren Schritten und in einer großen Anzahl hintereinander geschaltet, Uranhexafluorid zu kernwaffenfähigem Uran anzureichern.
Die Beschuldigten seien in dem Zusammenhang vor allem für die Lieferung von technisch hochpräzisen Ventil- und Werkzeugmaschinen verantwortlich gewesen. Mindestens 100 von solchen Hightech-Ventil seien über eine Firma im Fürstentum Liechtenstein nach Dubai geliefert worden. Dabei haben Tinners stets gewusst, dass die Zentrifugentechnologie für Libyen bestimmt sei. Das Bundesgericht kommt vor dem Hintergrund zum Schluss, dass sehr wohl ein Tatverdacht gegen den Urs Tinner besteht.
Bei einer Würdigung der vorläufigen Untersuchungsergebnisse hält die Annahme des dringenden Tatverdachtes von schweren Widerhandlungen gegen die eidgenössische Güterkontroll- und Kriegsmaterialgesetzgebung vor dem Bundesrecht stand.
Das Bundesgericht wies Beschwerde vom Urs Tinner mit Urteil vom 7. Oktober 2007 ab. Zum Zeitpunkt des Bundesgerichtsentscheids beschäftigt sich längst nicht nur noch die Justiz mit dem Fall Tinner. Vielmehr ist die Causa Tinner mittlerweile auch im Bundesrat ein Thema von höchster Brisanz. Wo die Schweizer Behörde nach einem malaysischen Bericht im Jahr 2004 Ermittlungen gegen Tinners aufnehmen, werden sie vom US-Geheimdienst CIA kontaktiert. Die CIA macht die Schweizer Behörde darauf aufmerksam, dass Tinners auch für die USA gearbeitet und mitgeholfen haben, am Khan-Netzwerk das Handwerk zu legen. Angeblich sollen es der Urs und der Marco Tinner gewesen sein, die den Lieferschein für BBC Cargo an die CIA weitergeleitet und damit den Coup gegen das Gaddafi-Regime überhaupt ermöglicht haben. Der Amerikaner ist bewusst, dass sie mit der Rekrutierung der Tinners schweizerisches Recht verletzt haben. Zum Verhindern, dass Details von der Zusammenarbeit zwischen den Tinners und der CIA publik werden, versuchen die Amerikaner, die Schweizer Behörden dazu zu bringen, den Fall Tinner gar nicht erst weiter zu verfolgen. In der Schweiz nehmen die Ermittlungstätigkeiten jedoch vorerst ihren Lauf. Die Bundesanwaltschaft führt bei den Tinners Hausdurchsuchungen durch und beschlagnahmt dabei grosse Mengen an elektronischen Daten und Tausende von Dokumenten. Allerdings ist die Bundesanwaltschaft mit der Sichtung dieser Daten überfordert. Sie wendet sich an die Internationale Atomenergieorganisation, die daraufhin Experten in die Schweiz schickt. Die Experten sichten das Material und merken schon bald, dass sich in den sichergestellten Daten auch Baupläne für Kernwaffen befinden. Im Zuge der Ermittlungen erfährt die Bundesanwaltschaft auch, dass sich Tätigkeiten der CIA in der Schweiz nicht nur darauf beschränkt haben, Tinners als Spione zu rekrutieren. Die CIA hat nämlich Zweifel gehabt, ob Tinners am Geheimdienst nicht etwas verheimlicht. Die CIA hat darum, getarnt als Einbruch, eine ausführliche Hausdurchsuchung bei den Tinners durchgeführt und dabei Kopien von sämtlichen Datenträgern und Dokumenten erstellt. Die CIA-Agenten könnten sich darum nach Artikel 271 StGB strafbar gemacht haben.
Verbotene Handlungen für einen fremden Staat. Wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder Beamten zukommen, wer solche Handlungen für eine ausländische Partei oder eine andere Organisation des Auslandes vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe, in schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
Weil sich bei Artikel 271 StGB um ein politisches Delikt handelt, dürfen die Strafverfolgungsbehörden nur dann ermitteln, wenn sie grünes Licht vom Bundesrat bekommen. Bundesanwaltschaft stellt darum in der Folge ein Ermächtigungsgesuch beim Bundesrat. Damit steht der Bundesrat Ende 2006 vor einer verzwickten Situation. Erstens ist die Schweiz als Nicht-Kernwaffenstaat im Besitz von hochsensiblen Bauplänen für Nuklearwaffen. Zweitens wird der Bundesrat von den USA unter Druck gesetzt, die Bundesanwaltschaft der Ermächtigung zu verweigern, damit die Aktivitäten der CIA nicht bekannt werden. Der damalige Bundesrat und Vorsteher vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, der Christoph Blocher, erachtet ursprünglich
die Voraussetzungen für eine Strafverfolgung der mutmaßlichen Angehörigen der amerikanischen Nachrichtendienste nach Artikel 271 gegeben, weshalb die Ermächtigung erteilt werden müsste.
Die Amerikaner nehmen daraufhin den Bundesrat weiter in die Zange. Auf seiner USA-Reise wird der Bundesrat Samuel Schmid vom ehemaligen US-Präsident George Bush Senior bearbeitet. Die damalige Außenministerin Condoleezza Rice warnt die Bundesrätin Micheline Galmire, dass sich bei einer Weiterverfolgung vom Fall die Beziehungen zu den USA wesentlich verschlechtern könnten. Und auch der Christoph Blocher wird im Rahmen vom WEF in Davos und bei einem Besuch in Washington intensiv auf die Brisanz der Nuklearwaffenpläne hingewiesen. Das Ziel der Amerikaner ist immer das gleiche. Sie wollen, dass die Schweiz die Ermittlungen so weit wie möglich einstellt, die Akten vernichtet und dass sich damit der Fall Tinner in Luft auflöst. Die Strategie der Amerikaner hat Erfolg. Der Bundesrat hat nämlich Angst, dass im Rahmen der Ermittlungen auch herauskommen wird, dass die Schweizer Behörden trotz Warnungen aus dem Ausland fast 30 Jahre untätig geblieben sind und damit zugelassen haben, dass Personen und Firmen in der Schweiz zugunsten des KAN-Netzwerks tätig gewesen sind. Am 29. August 2007 lehnt der Bundesrat die Ermächtigung zur Strafverfolgung von Angehörigen der amerikanischen Nachrichtendienst in Bezug auf Artikel 271 StGB ab. Damit bleibt aber weiterhin das Problem der Nuklearwaffenpläne bestehen, wo sich bei der Bundesanwaltschaft befindet. Die Pläne stellen den Teil der gesicherten Tinner-Akten dar. Die USA drängen darauf, dass sämtliche Akten und nicht nur die brisanten Nuklearwaffenpläne vernichtet werden. Das EJPD weist den Bundesrat darauf hin, dass die Vernichtung von sämtlichen Akten zur Folge hat, dass in den Strafverfahren gegen Tinners Beweise würden fehlen und die Verfahren darum wohl müssten eingestellt werden. Der Bundesrat will aber keine aufwendige Triage der Tinner-Akten vornehmen. Ebenfalls erkennt er ein Sicherheitsrisiko in den Akten, wie er später erklärt.
Zudem stellten die in den Dokumenten enthaltenen Informationen ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Schweiz und die Staatengemeinschaft dar. Unter allen Umständen galt es zu vermeiden, dass diese Informationen in die Hände einer terroristischen Organisation oder eines unberechtigten Staates gelangten.
Am 14. November 2007 verfügte er, dass sämtliche Akten im Fall Tinner zu vernichten seien. Nachträglich stützt der Bundesrat seine Verfügung auf Artikel 184 Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung. Artikel 184 Absatz 3 lautet wie folgt:
Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert, kann der Bundesrat Verordnungen und Verfügungen erlassen. Verordnungen sind zu befristen.
Die Vernichtung der Tinner-Akten ist ein grosses Unterfangen. Während zwei Tage schreddert Beamte Dokumente. In unauffälligen Lieferwagen werden die Papierschnipsel und die zertrümmerten CD-ROM anschliessend zur Kehrichtverbrennungsanlage Warmbächli in Bern gebracht und von Polizisten in Zivil direkt ins Feuer geworfen. Mit dabei ist auch ein Agent der CIA, der die Vernichtungsaktion beaufsichtigt. Die Angestellten der Berner Kehrichtabfuhr kommen gar nicht mehr aus dem Staunen raus, wo 12-mal die Lieferwagen mit immer neuen Ladungen vorfahren, bis schliesslich insgesamt 1,9 Tonnen Beweismaterial vernichtet sind. Durch einen Bericht im Blick kommt die Vernichtung der Tinner-Akten schlussendlich doch an die Öffentlichkeit. Der Urs und der Marco Tinner stellen daraufhin erneut ein Haftentlassungsgesuch. In ihrem Gesuch machen sie geltend, es seien auf geheime Anordnung vom Bundesrat hin Tausende von Akten und 2 bis 3 Terabyte elektronische Daten vernichtet worden. Aufgrund der umfassenden Aktenvernichtung sind ein dringender Tatverdacht gegen sie nicht mehr begründbar. Die Bundesanwaltschaft ist dagegen der Ansicht, dass aufgrund der Zeugenaussagen vom Tahir, die Tinners belastet, weiterhin ein dringender Tatverdacht besteht. Wiederum landet das Haftentlassungsgesuch vor dem Bundesgericht. Und wiederum weist das Bundesgericht das Haftentlassungsgesuch ab.
Zwar macht der Beschwerdeführer geltend, die erfolgte Aktenvernichtung könne im weiteren Verlauf des Strafverfahrens zur Verletzung von diversen Verteidigungsrechten führen, insbesondere Grundsatz des Fair Trial, Anspruch auf rechtliches Gehör, Akteneinsicht und Konfrontation mit Belastungszeugen und so weiter. Er legt jedoch nicht dar, inwiefern sich daraus ein verfassungsmäßiger Anspruch auf sofortige Haftentlassung im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 31 Bundesverfassung ergäbe. Dem Standpunkt, infolge der partiellen Aktenvernichtung erscheine eine allfällige Anklageerhebung bzw. ein faires Strafverfahren bereits zum Vorhinein völlig ausgeschlossen, kann nicht gefolgt werden.
Damit ist das Kapitel zu den Tinner-Akten allerdings noch nicht zu Ende. Im Dezember 2008 tauchen nämlich im Archiv der Bundesanwaltschaft Kopien der zerstörten Tinner-Akten auf. Der Bundesrat lässt die Akten sichten und entscheidet am 24. Juni 2009, wiederum gestützt auf Notrecht, dass 103 Seiten, die Kernwaffenpläne enthalten, aus den Akten entfernt und vernichtet werden. Als zu gross wird das Risiko erachtet, dass die brisanten Dokumente in die falschen Hände geraten könnten. Das Vorhaben vom Bundesrat stößt auf heftige Kritik und führt zu einem Schlagabtausch der Staatsgewalten. Der eidgenössische Untersuchungsrichter Andreas Müller ist der Ansicht, dass er alle Akten benötigt, um den Fall Tinner korrekt einzuschätzen. Er fordert den Bundesrat erfolglos dazu auf, die in seiner Obhut befindlichen Aktenkopien rauszugeben. Der Untersuchungsrichter gelangt das Bundesstrafgericht, wo der Auffassung ist, dass der Untersuchungsrichter Zwangsmittel einsetzen soll, falls sich der Bundesrat weiterhin gegen die Herausgabe sträubt. Es kommt zum Showdown. Am 9. Juli 2009 macht sich der eidgenössische Untersuchungsrichter Müller in Begleitung von Polizisten der Kantonspolizei Bern auf zu den Räumlichkeiten der Bundeskriminalpolizei und vom Bundessicherheitsdienst. Er will dort eine Hausdurchsuchung durchführen. Die Gruppe von Müller wird von einer bewaffneten Einheit der Bundespolizei empfangen, die Tinner Akten schützen soll. Vertreter vom Bundesamt für Polizei versperren an Müller den Zugang zu Räumen, wo die Aktenkopie drin aufbewahrt werden. Es stellt sich heraus, dass der Schlüssel für die Räume und Aktenschränke in einem Tresor eingeschlossen ist. Der Andreas Müller verlangt den Schlüssel heraus, worauf sich, gemäss einer Reportage von der NZZ, der ranghöchste Vertreter vom Fedpol demonstrativ auf den Tresor setzt, um zu zeigen, wer die Hoheit über den Schlüssel hat. Nach stundenlangen Verhandlungen einigt man sich auf einen Kompromiss. Der Tresor wird beschlagnahmt, versiegelt und in einer Bankfiliale zwischengelagert, bis weitere Vorgehen geklärt ist. Das EJPD lädt noch am gleichen Tag eine knappe Medienmitteilung raus.
Der Bundesrat hat gestützt auf sein verfassungsunmittelbares Verfügungsrecht beschlossen, rund 100 Seiten der brisantesten Akten im Fall Tinner vernichten zu lassen. Gegen derartige Verfügungen des Bundesrates gibt es kein Rechtsmittel. Sie werden daher sofort rechtskräftig. Damit steht fest, dass die fraglichen Akten mit Kernwaffenbauplänen durch rechtskräftigen Bundesratsbeschluss dem Strafverfahren als Beweismittel definitiv entzogen sind. Eine strafprozessuale Beschlagnahme der fraglichen Akten ist damit rechtlich nicht möglich.
In der Folge stellt sich heraus, dass der Bundesrat trotz Siegelung vom Tresor weiterhin Zugriff auf die Akten hat, also wohl über einen Zweitschlüssel für die Räumlichkeiten verfügt. Der Andreas Müller gelangt wiederum ans Bundesstrafgericht und verlangt Ermächtigung zur Durchsuchung der unter Verschluss bleibenden Akten. insbesondere auch für den Beilagenordner Nummer 10, wo beweisrelevante Unterlagen zur Zusammenarbeit der Familie Tinner mit dem amerikanischen Nachrichtendienst enthalten. Das Bundesstrafgericht anerkennt, dass aus strafprozessualer Sicht eine Durchsuchung der fraglichen Akten durch das Untersuchungsrichteramt grundsätzlich zulässig sei. Allerdings würden die Strafverfolgungsbehörden aus staatsrechtlichen Gründen mit ihren Zwangsmitteln an Grenzen stoßen, wenn der Bundesrat die Akten nicht herausgeben würde. Das Bundesstrafgericht ermächtigt darum das Untersuchungsrichteramt nur so weit zur Durchsuchung der noch verbleibenden Akten, als dass
ihm dies von Seiten des Bundesrates überhaupt ermöglicht wird. Diesbezüglich festzuhalten ist, dass der Bundesrat die Verantwortung für die Konsequenzen seiner Beschlüsse für das laufende Strafverfahren zu tragen hat. Dass die Unterdrückung von relevantem Beweismaterial den Ausgang des vorliegenden Strafverfahrens erheblich beeinflussen kann, liegt diesbezüglich auf der Hand.
Das Untersuchungsrichteramt zücht den Entscheid als Bundesgericht weiter, aber hat auch dort keinen Erfolg. Das Bundesgericht führt im Urteil vom 25. Januar 2010 aus, dass für die Strafverfolgungsbehörde für die Rückerlangung der Akten nur der Weg über die Rechtshilfe zur Verfügung steht.
Eine Durchsuchung und Beschlagnahme amtlicher Akten ohne Zustimmung oder gegen den Willen der vorgesetzten Behörde sieht das Gesetz nicht vor.
Der Streit zwischen den Staatsgewalten sorgt für Schlagzeilen in den Medien.
Muskelspiele in Bundesbern.
Titelt jemand die NZZ. Um die Situation ein bisschen zu beruhigen, beschließt der Bundesrat in der Folge, die Vernichtung der Aktenkopien bis zum Vorliegen der Urteile im Fall Tinner rauszuschieben. Am 25. September 2012 wird dann ein Schlussstrich unter die Affäre Tinner gezogen. Im abgekürzten Verfahren schliessen die Bundesanwaltschaft und Tinner einen Deal. Der Vater Friedrich Tinner und seine Söhne Marco und Urs Tinner kommen mit verhältnismäßig milden Strafen davon. Ebenfalls wird darauf verzichtet, den zweistelligen Millionenbetrag, den Tinners aus Pakistan bekommen haben, einzuziehen. Am Bundesstrafgericht bereitet es Mühe, den Deal zu genehmigen. Die Strafen sind sehr mild. Auch sei es keineswegs strafmildernd zu berücksichtigen, dass Tinners mit der CIA kooperiert haben. Denn das sei selber ein Delikt, wo nur nicht bestraft werden können, weil der Bundesrat sich dagegen gestellt hat. Würde das Bundesstrafgericht allerdings aufs ordentliche Verfahren bestehen, würde das Geständnis gegen Tinners dahinfallen. Das Risiko wäre dann gross, dass es aufgrund der bundesrätlichen Aktenvernichtungsaktion zu Freisprüchen kommen würde. Das Bundesstrafgericht segnet darum widerwillig den Strafbefehl ab und erkennt, dass der Friedrich, der Marco und der Urs Tinner der Förderung der Herstellung von Kernwaffen gemäss Artikel 34 vom Kriegsmaterialgesetz schuldig sind.
Marco Tinner wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 41 Monaten. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 1237 Tagen wird auf die Strafe angerechnet.
Nach dem Urteil gegen Tinners vernichtet das EJPD die Akten mit Informationen zum Bau von Kernwaffen und mit Informationen zur Urananreicherung sowie den Beilagenordner Nummer 10 zur Zusammenarbeit der Tinners mit der CIA. Es soll allerdings nicht das letzte Mal bleiben, dass ein Streit über Akten mit Verbindungen zur CIA vor dem Bundesgericht landet. Im Februar 2020 decken die Medien auf, dass die Schweizer Firma Krypto jahrzehntelang manipulierte Chiffriermaschinen hergestellt und an zahlreiche Länder verkauft hat. Die CIA und der Bundesnachrichtendienst konnten damit die Halbwelt ausspionieren. Über Mittelsmänner haben die CIA und der BND Krypto AG 1970 gekauft und die Entwickler instruiert, in die Chiffriergeräte Hintertür einzubauen. Durch den Kniff haben die deutschen und amerikanischen Agenten geheimste Nachrichten von über 100 Ländern mitlesen. Im Zuge der Aufdeckung des Kryptoskandals kommt heraus, dass Kryptoakten im Bundesarchiv verloren gegangen sind und erst Jahre später in einer geheimen Kommandozentrale wieder auftaucht sind. Bei den Recherchen zum Kryptoskandal stellen zwei Journalistinnen vom Schweizer Radio und Fernsehen beim Schweizer Bundesarchiv das Gesuch zum Zugang zu mehreren Dossiers, wie sie die Rolle der Bundespolizei in der Kryptoaffäre beleuchten wollen. Das Bundesarchiv leitet das Gesuch weiter an Nachrichtendienst vom Bund, wo in der Folge die Einsichtnahme in mehrere Dossiers ablehnt. Der Nachrichtendienst macht geltend, es würden überwiegende schutzwürdige öffentliche Interessen der Einsichtnahme entgegenstehen. Kryptoakten würden Abklärungen enthalten, die auf Informationen von ausländischen Geheimdiensten beruhen würden. Würden diese Abklärungen und Informationen öffentlich, so würden die ausländischen Partnerdienste das Vertrauen in ihre Schweizer Kollegen verlieren. Der Fall landet wiederum vor dem Bundesgericht. Das Bundesgericht nimmt eine Abwägung zwischen den Geheimhaltungsinteressen und den Einsichtsinteressen vor. Es kommt zum Schluss, dass Geheimhaltungsinteressen überwiegen.
Eine Veröffentlichung der in den interessierenden Akten enthaltenen Informationen birgt nicht nur die Gefahr einer Beeinträchtigung der internationalen Beziehungen der Schweiz. Sie kann auch Auswirkungen auf die Sicherheit der Schweiz haben, wenn diese von ausländischen Nachrichtendiensten als unsichere Partnerin betrachtet würde und ihr weniger oder keine Informationen mehr anvertraut würden. Vor diesem Hintergrund ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass die Einsichtsinteressen trotz ihrer in keiner Weise zu unterschätzenden Bedeutung für die Öffentlichkeit die Geheimhaltungsinteressen nicht zu überwiegen vermögen.
Das Bundesgericht wies darum die Beschwerden von den Journalistinnen ab. Immerhin bleiben im Unterschied zu den Tinner-Akten die Akten zu der Kryptoaffäre erhalten. Damit besteht die Chance, dass irgendwann doch noch Einsicht in sie genommen werden kann. Zumindest sofern sie bis dann nicht im Bundesarchiv verloren gehen.
Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide, den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.